Hallo ihr Lieben zu einer neuen Episode und in der Mitte des Jahres, kurz nach der Sommersonnenwende oder wann immer ihr den Podcast hört. In dieser Episode ist meine Gästin Uli Lust. Sie ist Comiczeichnerin und hat diesen großartigen Comic Die Frau als Mensch gemacht. Da gibt es auch schon Teil 2, da geht es um Schamaninnen. Und für ihren Comic ist sie 2025 mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Uli Lust findet ganz tolle Bilder und Worte für das weibliche und sinnliche Wissen, das über Jahrhunderte verbannt und verleugnet wurde. Ja, es geht um den Schamanismus in der Eiszeit, um Frauen, um das Feuer, das Blut, die Farbe Rot, um die Vulva als ein Durchgangsort für Seelen und spirituelle Kräfte, die Bedeutung der Empathie, Magie und Kunst. Dieser Comic hat mich so tief berührt, dass ich mir wünsche, dass jeder ihn liest und jeder mehr darüber erfährt. Und alles, was es darüber zu erfahren gibt, das könnt ihr in diesem Interview hören. Wir haben uns live in Berlin getroffen, wo Uli Lust lebt und ich auch. Ich bin Julia Johansen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder an eure Freundinnen und Freunde weiterleitet. Und ihr könnt unser Magazin Yoga Aktuell auch mit einem Abo unterstützen. Und jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Uli Lust.
Hallo, grüß dich.
Wir sind hier bei dir im Arbeitsraum und auch, wo du wohnst. Und ich freue mich total, dass du Gästin hier in dem Podcast bist. Du bist in Wien geboren, lebst in Berlin, unterrichtest grafisches Erzählen an der Hochschule Hannover. Du hast viele dokumentarische und autobiografische Comics schon gemacht. Und dein Comic oder die Graphic Novel »Die Frau als Mensch« ist dein erster essayistischer Sachbuchcomic und der wurde ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis 2025. Was großartig ist, dass ein Comic ausgezeichnet wurde.
Ja, wir staunen selber immer noch, ja.
Und da gibt es einen zweiten Teil, die Frau als Schamanin oder die Frau als Mensch, Schamaninnen. Ich habe beide gelesen und bin so, so begeistert und so berührt. die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Es geht in den zwei Comics um das Bild von Frauen in der Frühgeschichte und Eiszeit und darum, auf welche Art und Weise Figurinen und Darstellungen von Frauen von vorwiegend männlichen Archäologen gedeutet wurden. Und du erzählst, wie die Geschichte eigentlich war oder gewesen sein könnte und nimmst die Lesenden mit auf eine wissenschaftliche Forschungsreise. Und die aktuelle Zeit und du selbst, die sind ein Teil der Erzählung auch, was ich auch schön finde, diesen Link zum Jetzt. Und so wunderschön gezeichnet in ockerfarbenen Tönen, weil es damals noch nicht so farbig war wie heute. Und die Menschen haben alle eine dunkle Hautfarbe, leben in Gemeinschaften und in tiefer Verbundenheit mit den Tieren und Elementen der Natur. Und für mich war das Eintauchen in deinen Comic wie so Balsam für meine Seele wirklich, weil du eine Sprache und sinnliche Bilder gefunden hast für das weibliche Wissen und sinnliche Wissen. Und ich habe schon oft gedacht, uns fehlt die Sprache dafür. Und du hast den Anfang gemacht.
Oh, das ist toll, dass du das sagst. Das ist natürlich fantastisch. Da freut man sich, dass das funktioniert hat.
Ja, also wirklich das sehr sinnliches Wissen, weibliches Wissen, was über Jahrhunderte, Jahrtausende verleugnet wurde und nicht sichtbar war. Und das ist so schön visualisiert und auch geschrieben mit so, so unglaublich viel wissenschaftlichem Wissen dahinter. Ich interessiere mich normalerweise gar nicht so für Geschichte, aber jetzt habe ich einen Zugang. So soll es sein. Ja. Also kannst du erzählen, wie und wo diese Geschichte in dir selbst angefangen hat?
Grundsätzlich ist Geschichte etwas, das mich interessiert. Ich fand immer schon spannend diese Einsicht, dass Menschen zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche Dinge normal fanden. Also wie wandelbar und flexibel wir eigentlich sind als Art, dass dieses Naturgesetz und so sind wir, dass das auch eine sehr flexible Sache ist. Ich habe angefangen, mich mit den Kunst, mit der Kunst der Eiszeit zu beschäftigen, als mir aufgefallen ist oder als mich AutorInnen darauf gestoßen haben, dass dass es viel mehr Frauenfiguren gibt in der Eiszeitkunst als Männerfiguren. Also es gibt nicht sehr viele Menschendarstellungen, aber davon sind 90% weiblich. Und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum von eben 30.000 Jahren. Und das waren keine Zeiten, in denen die Menschen noch wie Tiere gelebt haben, sondern schon sehr kultiviert war. Also diese Kunstwerke zeigen, dass die auch die hatten schon ein hohes ästhetisches Bewusstsein und auch kunsthandwerkliches Können. Und dann habe ich mir diese Frauenfiguren angeschaut und die Körperhaltung dieser Frauenfiguren ist nun nicht ganz so unterwürfig, wie man es aus späteren Epochen kennt. Da, wenn man als Frau in unserer Gesellschaft unterwegs ist, dann muss man ja mit ganz vielen Rollenbildern umgehen, die einem begegnen, wo Frauen sich so unterwürfig verhalten oder eben schnell lächerlich gemacht werden können. Also diese kulturelle Prägung, die wir in den letzten, über die sogenannte geringere Stellung der Frau in der Gesellschaft, die in der Vergangenheit offen propagiert wurde und heute in der sogenannten Manosphäre. Also wir haben sie scheinbar überwunden, aber sie lurkt immer überall noch durch, weil sie eben unsere Geschichte auch ist. Da hat es mich fasziniert, dass diese Bilder, der körperliche Ausdruck dieser Frauenfiguren ein anderer ist und ein relativ unbeschwerter oder souveräner Ausdruck. Also die sind zwar die wirken nach innen gerichtet, wenn die den Kopf gesenkt haben, aber die haben jetzt nicht, die sind alleinstehend, genau, großer Punkt. Es gibt keine Männer, die ihnen beigestellt sind, keine Kinder, die sie halten. Das sind einfach Frauen. Kräftige, sehr oft auch ältere Frauenkörper, die in einer ruhenden Haltung gezeigt werden. Das Gesicht wird verborgen. Ja, und dann fasziniert mich natürlich aus der Gegenwartserfahrung diese Idee, eine Gesellschaft, in der Frauen ganz selbstverständlich akzeptiert wurden mit all ihren Fähigkeiten und einfach so. Also ein wichtiger Punkt, den die Forschung in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher hervorhebt, ist, dass die Verhaltensweisen unserer Vorfahren, die Jäger und SammlerInnen waren, wahrscheinlich nicht diesem Klischee vom aggressiven Krieger entspricht, sondern die Jäger und Sammler, die man später noch studieren konnte, waren allesamt egalitär organisiert und sehr friedlich. Also wenn man in kleineren Gruppen als Jäger und Sammler lebt und vom Glück abhängig ist, dann ist das Teilen eine der besten Überlebensstrategien und das scheinen auch unsere Vorfahren praktiziert zu haben. Das heißt, es gibt hier viele Aspekte, die die Eiszeit sozial spannend machen. Also ich fand es interessant, diese Zeit, also diese Irrtümer aufzuklären. Also es gibt mittlerweile viele Bücher zu diesem Thema. Das ist meines nur halt ein Comic. Und also, dass ich finde es gerade jetzt auch wichtig zu betonen, dass dieser Mythos vom aggressiven Helden, der sich durchsetzt, weil er egoistischer ist als alle anderen, das ist nicht das Naturgesetz, also das ist ein Gorilla-Verhalten, aber nicht zwangsläufig Homo sapiens und vor allen Dingen unsere Art hat es ist eine Sackgasse, eine evolutionäre Sackgasse, wie wir ja jetzt ohnehin gerade sehen, dass der freie Markt sich irgendwann zuspitzt zu einem Monopol.
Ja. Ja, und dass man vorwärts kommt mit dieser Aggression und Aggressivität ist ja, das kommt ja aus dem kapitalistischen und patriarchalen System auch.
Ja, genau. Also die Forschung geht mittlerweile davon aus, dass unsere Vorfahren über einen langen Zeitraum egalitär lebten und die Grabfunde zeigen auch keine Hierarchie unter den Geschlechtern. Und ich fand spannend, meine Fähigkeiten als Comiczeichnerin zu verbinden mit diesen historischen Aspekten, also so einen essayistischen Comic zu zeichnen über den aktuellen Stand, die Perspektive, die wir auf unsere Vorfahren haben. Und ein Aspekt, den ich sehr schön fand als Frau, war, dass diese sogenannten als weiblich gelesenen Fähigkeiten wie Empathie und Kooperation, dass die für unsere Evolution oder für unser Überleben viel, viel relevanter waren als das Durchsetzungsvermögen des einzelnen aggressiven Mannes.
Ja, ja, weil alle in Gemeinschaften gelebt haben und auch in einer Einheit mit den Tieren und mit den Elementen.
Evolutionär hat es den Hintergrund, wir sind zu früh geboren, dass als Art, als in unsere Gehirne immer größer wurden, die Köpfe von den Babys immer größer wurden, dann konnte eigentlich das Gehirn nicht mehr, also unser Gehirn ist ja viel größer als das von allen anderen, von den meisten anderen Säugetieren. Und damit das wirklich so lange reifen könnte, das Kind im Mutterleib, damit es, wenn es auf die Welt kommt, schon Sachen machen kann, wie so ein junges Reh oder auch ein Affe. Menschen liegen ewig rum, Menschenbabys, und Tiere können relativ schnell mit der Umwelt interagieren, also weil die einfach schon viel entwickelter sind zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Aber weil unser Kopf so groß ist, ist er noch nicht fertig nach 9 Monaten. Wir müssten eigentlich 2 Jahre im Mutterleib bleiben, damit wir vollkommen alle Nervenverbindungen geschaffen haben im Gehirn zum Zeitpunkt der Geburt. Aber das ist natürlich körperlich nicht möglich. Das würden Frauen nicht überleben. Und deswegen hat sich unsere Spezies den Kompromiss erlaubt, oder die Natur, dass die Kinder zu früh geboren werden und dass diese Nervenvernetzung, wo die Anlagen sich dann zu tatsächlichen Fähigkeiten vernetzen, erst in der Weltsphäre, in der sozialen Sphäre der Familie verknüpft werden oder erreicht werden. Alles, was wir erleben in dem Moment, wo wir auf der Welt sind, prägt die Nervenverknüpfungen in unserem Kopf, also wie die bereits vorhandenen Anlagen dann tatsächlich ausgeprägt werden. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch einen freien Willen, weil wir nicht so verdrahtet sind schon von Geburt an. Mhm. Wir können nicht von Anfang an wissen, dass wir vor dem Raubvogel Angst haben müssen. Also wir haben ein paar so Reflexe, aber im Vergleich zu Tieren haben wir nur sehr wenige.
Ja, und wir sind total auf die Empathie angewiesen, der genau. Menschen, die dann da sind, wenn wir geboren werden.
Genau, wir liegen ewig rum, brauchen ewig Versorgung, und wenn wir tatsächlich so konkurrenzorientiert wären wie andere Tiere, also es wäre sehr schwierig, wenn, also wir hätten wahrscheinlich diesen großen Versorgungsaufwand für diese langsam sich entwickelnden Kinder nicht aufbringen können, wenn wir nicht eine hyperempathisch soziale Art wären, die auch extrem empathisch ist und auch Mitgefühl für Kinder empfindet, die nicht die eigenen sind. Das ist es ist auch so, dass man, also dass, ja, diese Mutter, im Grunde genommen sind wir ganz lange also von Gruppen aufgezogen worden und nicht von einzelnen Müttern. Die Position der Mutter ist viel weniger wichtig für die Entwicklung eines Kindes, als dass das Kind zu diesem Zeitpunkt positive Bestätigung erfährt und Liebe. Von wem die kommt, ist komplett irrelevant. Hauptsache, dieses Kind bekommt Zustimmung, Aufmerksamkeit, Liebe. Wenn es die nicht bekommt, dann verdrahtet es sich nicht gut. dann wird es krank. Also Liebe ist ganz wichtig für unser Überleben, und also mental für die kleinen Kinder. Und wenn wir nicht so fähig wären, so viel Empathie aufzubringen, dann hätten wir auch nie die Energie aufgebracht, die Kinder von anderen auch mitzuernähren. Also der Betreuungsaufwand ist unangemessen hoch im Vergleich zu anderen Arten.
Ja. Und du erzählst in dem Comic auch von der Familie und wie sie in der Gemeinschaft zusammenlebt. Und auch die Menschen damals hatten ja größere Gehirne. Das ist auch interessant. Ja. Weil wir stellen uns ja drüber und denken, wir sind heute viel weiterentwickelt als damals, aber vielleicht war es andersrum sogar.
Ja, ja, diese Idee, dass sich die Evolution linear entwickelt hat vom Rohen zum Kultivierten, und wir sind jetzt der Höhepunkt der Evolution, das ist ein schmeichelhafter Gedanke, der wahrscheinlich nicht ganz richtig ist. Also es scheint so, dass die Gehirngröße während der Eiszeit, als alle noch Jäger und Sammler waren, größer war als später, als man die Landwirtschaft erfunden hat. Also die durchschnittliche Gehirngröße ist ein bisschen geschrumpft seither.
Und faszinierend finde ich, dass die ersten Zeichen, die Menschen in Stein gravierten, und auch so Höhlenzeichnungen, dass das Vulven waren vor 37.000 Jahren. Und auch, wie du schon gesagt hast, 90% der Zeichnungen, Figuren, die man gefunden hat, Abbildungen von Frauen, das waren eben Frauen und Frauenkörper. Welche Bedeutung hatten denn diese Vulven? Also das finde ich total spannend, dass als erstes da Vulven auftauchen.
Ja, ja, ja. In der archäologischen Forschung hat man natürlich gedacht, diese schamlosen Eiszeitmenschen, die waren noch so tierisch, die hatten noch überhaupt keine Kultur, die haben einfach gevögelt die ganze Zeit, die waren so wie die Tiere. Außerdem hatten sie noch so eine wahnsinnige Mutterbindung, weil sie noch so kindlich waren und deswegen haben sie diese mütterlichen Frauenfiguren gemacht. Das hat man früher gedacht und das waren auch die Klischees, die man Frauen zugetraut hat. Also das Problem in der Archäologie war eben, dass man Frauen auch sehr wenig zutraute in der Geschichte. Mhm. Ich als Zeichnerin kann mir sehr gut vorstellen, dass Frauen auch einen kreativen Impuls haben. Und deswegen habe ich in meinem Buch die These vertreten, dass diese Figuren wahrscheinlich von Frauen produziert wurden oder für Frauen. Und also es ist wichtig, dass man diese Perspektive auch mal einbringt, weil es werden immer nur Männer gezeigt, die diese Frauenfiguren meißeln oder malen. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel.
Ja, da steckt so viel Fantasie der Männer drin.
Ja, ja, ja. Genau. Und deswegen macht diesen dieses Forschungsgebiet so interessant, weil es eben auch sehr viel über uns erzählt oder über den Stand unseres aktuellen mhm. Denkens.
Und ja, was glaubst du, wieso waren das Wulven?
Also genau, die Frage. Ja. Also man nimmt an, dass diese Bilder, dass in den Felsen, in den Höhlen und überall auch einem magischen Zweck dienten, dass das nicht Zeichen waren wie Graffiti, die man, also es gibt natürlich die viele Archäologen, die sagen, das sind Territorialzeichen oder Zeichen, die sagen, ich bin hier oder soll der sexuellen Anregung dienen. Ich habe einen anderen Verdacht, beziehungsweise es gibt auch viele andere Archäologen, die der Meinung sind, dass die Eiszeitkunst sehr viele Anzeichen dafür liefert, dass es Teil von schamanischen Ritualen mhm. waren. Also es passt sehr gut, wenn man spätere schamanische Weltvorstellungen damit vergleicht mit diesen Artefakten. Es sieht so aus, als wären diese Art von Weltvorstellungen damals entstanden oder auch schon früher. Und deswegen kann man annehmen, dass wenn jemand so eine Vulva zeichnet, dann hat er damit vielleicht eine Absicht verbunden. Die Vulva ist ja interessanterweise ein Durchgangsort. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein Objekt des Vergnügens, ja. sondern das ist vor allen Dingen der Ort, an dem die kleinen Kinder zur Welt kommen. Ne? Also das ist die, und wenn man in animistischen Gesellschaften wird angenommen, dass die Seelen der Kinder irgendwo in einer anderen Dimension schweben und dann auf die Erde gerufen werden oder geschickt mhm. werden. Und das Portal ist in dem Fall die Vulva der Frau. Also der Frauenkörper ist sozusagen in Verbindung mit dieser jenseitigen Welt, aus der die Kinder kommen, also mit dem Geisterreich. Also wir haben einen Zugang, einen körperlich mhm. eingebauten ein Portal zur Geisterwelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit ein Grund war, warum man Frauen so magische Kräfte mhm. zugeteilt hat. Also meine Vorstellung ist, dass die Frauen der Eiszeit oder der Frühgeschichte das eine magische Macht besaßen oder dass man sie ihnen zugesprochen hat. Also die Männer hatten die körperliche Kraft, die Frauen hatten die magische Macht mhm. und so hat sich das sehr schön im Ausgleich gehalten. Mhm.
Ja, und die Vulva ist ja auch also da steckt ja das schöpferische Prinzip drin, das weibliche schöpferische Prinzip, was auch gleichzeitig mit der höheren Dimension verbunden ist, mit der Spiritualität.
Ja. Ja, also mein Verdacht ist, dass die Vulva deswegen gewählt wurde, weil sie ein Portal ist und weil man ein Portal suchte, um von der diesseitigen Welt mit der jenseitigen Welt zu kommunizieren. Mhm. Die Aufgabe von Wissenden in diesen schamanischen Gemeinschaften ist es immer zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt zu kommunizieren. Und es sieht aus, als hätten schon unsere eiszeitlichen Vorfahren solche Praktiken betrieben.
Ja, da gibt es so ein schönes Zitat in einem Comic von Alan Moore. Magie in ihrer frühesten Form wird oft die Kunst genannt. Ich glaube, das ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, Magie ist Kunst. Und Kunst, sei es Schreiben, Musik, Skulptur oder irgendeine andere Form von Kunst, ist buchstäblich Magie. Kunst ist wie Magie die Wissenschaft, Symbole, Wörter oder Bilder zu manipulieren, um Bewusstseinsveränderungen zu erreichen. Das finde ich so ein schönes Zitat. Und ja, dieser Zusammenhang von Magie und Kunst in der Eiszeit, kannst du darüber noch mehr erzählen?
Das hat verschiedene Dimensionen. Die erste Dimension ist die des Staunens. Wenn wir uns vorstellen, in einer Welt zu leben, in der es viel Natur gibt, aber eben keine Bilder, keine Musik, außer den Vogelzwitschern, dann ist vielleicht die Wirkung eines Bildes oder eines Musikstücks, eines Kunstwerks viel größer auf die Menschen, als es wir es heute, die wir umgeben sind von künstlichen Werken. Ne? Ich denke, dass die Menschen früher ein Bild, das einen angeschaut hat, hat die erschreckt. Oder wenn die Musik gehört haben, dann hat die das wahnsinnig ergriffen, was es heute noch tut. Also wir können das absolut nachvollziehen. Bei Musik ist es noch viel leichter. Es hat eine Wirkung auf uns. Und wenn etwas eine Wirkung auf uns hat, dann ist es ja bereits ein magisches Gefühl. Was uns ein bisschen abgeht, ist das Staunen über diese Wirkung. Da kann man sich, glaube ich, ja, das, im Yoga lernt man das ja auch, die Geräusche abzuschalten und auf die Wirkung zu achten. Das heißt, die LeserInnen dieser Zeitung sind schon gut vorbereitet, denke ich.
Ja, und also ein tantrischer Lehrer von mir hat gesagt, man braucht eigentlich gar keine Praxis, also man muss nicht meditieren oder Yoga machen, wenn man drei Fragen jeden Tag mit Ja beantworten kann. Und eine davon ist, kannst du staunen? Bist du spontan? Hast du Freude?
Das sind die drei Fragen?
Das sind die drei Fragen.
Cool.
Und das finde ich so schön, weil das ist eigentlich die Essenz. Also das ist ja auch die Essenz von Lebendigkeit oder Kreativität.
Auf jeden Fall, ja. Ja, jedenfalls, also ich denke, dass die Frühmenschen diese künstlerischen Objekte mit einer größeren Ehrfurcht behandelt haben als wir. Und deswegen hat sich das alles, was, und dass unsere Vorstellung von Zauber und Magie eine ganz banale ist, von wegen der Zauberer schwingt den Zauberstab und dann passiert wusch die Verwandlung von Aschenputtel in die Prinzessin oder da liegt ein Haufen Gold. Das sind so Geschichten, die quasi Metaphern sind, poetische Metaphern für was ganz anderes, denke ich. Also dieses, so wie das Gold, das die Alchemisten gesucht haben, also dieser Transformationsprozess, da ging es eigentlich nicht wirklich um Edelmetall, vermute ich, sondern um was anderes. Ja.
Und glaubst du also, dass ein Grund für die Entstehung der kapitalistischen patriarchalen Strukturen ist die Angst auch vor dieser Magie oder dem Unkontrollierbaren?
Ich mache jetzt gerade, arbeite ich an Teil 3, der sich mit der Zeit nach der Eiszeit beschäftigt. Das ist die Zeit, in der der Ackerbau und die Viehzucht erfunden wurden. Und das hatte wirkliche Konsequenzen. Ackerbau war das Problem. Aber es hat auch noch sehr lange gedauert, bis der Ackerbau zur Knechtung der Frau führte. Jedenfalls die.
Das war der Anfang.
Das war der Anfang vom Ende, ja.
Ja.
Also die Vorstellung, dass der Mensch die Natur beherrschen könnte, hat dann irgendwie über den langen Prozess dazu geführt, dass wir nicht nur die Natur beherrschen, sondern auch ganz viele andere Lebewesen. Also da ist diese Idee, dass einer den anderen überhaupt beherrschen könne, ja. Ist schon der Sündenfall an sich, würde ich sagen. Und es ist in traditionellen JägerInnen und SammlerInnen-Kulturen nicht üblich. Da versuchen alle, also man versucht mit den anderen mit Respekt zu begegnen und immer schön Bitte und Danke zu sagen und zu teilen. Konflikte gibt es natürlich auch immer, aber diese Gesellschaften, die mögen diese Wichtigtour nicht. Mhm. Also wenn da einer sich besonders wichtig machen möchte und so sich, der würde von der Gemeinschaft dann, also wie soll ich sagen, also der würde dann einfach ignoriert. Man würde nicht mitmachen. Es passt nicht zum Weltbild.
Also ja, das Gegenteil ein bisschen von dem, wie wir heute leben.
Ja.
Ja, das erzählst du auch total schön in dem Comic von der Familie oder von diesem Teilen, dass es die Essenz ist, dass man miteinander teilt und einfach gibt, ohne dass man was dafür zurückbekommen möchte.
Also das ist es ist im Grunde genommen ein offenes System, ne? Also wenn es jetzt wenig, selbst wir können uns vorstellen, wenn es weniger Menschen gibt, dass wir weniger Konkurrenzdruck empfinden und weniger Ängste haben. Die Menschen der Eiszeit konnten davon ausgehen, dass sie alle Leute irgendwann im Leben wieder treffen, weil es insgesamt nicht so viele gab. Es gab keine Lagerhaltung. Die Tiere, wenn man einmal ein Mammut oder ein Rentier gejagt hat, dann hat man einmal sehr viel Fleisch gehabt, das man nicht aufbewahren kann. Es verdirbt, man muss es teilen. Sonst, also ne, und dann wird das zu gleichen Teilen geteilt, da gibt es immer ganz strenge Regeln, damit kein Streit entsteht. Und die Nachbarn wissen, wenn sie es selber gerade kein Glück bei der Jagd haben, dann kriegen sie von den anderen immer was. Also Jagdglück ist tatsächlich etwas sehr Launisches. Selbst der beste Jäger muss sich darauf verlassen, dass er auch mal Glück hat. Man kann nicht davon ausgehen, es dauert oft ein paar Wochen, bis man wieder ein großes Tier erlegt. Das heißt, diese Kooperation im Sinne von jeder, der was erlegt, der teilt das dann auch, die klingt für uns so nach Gutmenschentum, meine Güte, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich rational extrem vernünftig.
Ja. Und in dem Kapitel Seelenwanderung, das hast du ja schon erwähnt, dass eben durch die Vulva auch die Seele des Kindes kommt und Frauen lange geglaubt haben, das kommt durch einen Wind oder durch andere Elemente der Natur, also nicht unbedingt durch den Mann, dass sie schwanger werden.
Ja, es gibt dieses Gerücht, dass Männer in der Frühgeschichte nicht wussten, dass sie Teil der Zeugung sind, also dass man Väter gar nicht kannte. Aber das ist so eine Verdrehung der Tatsache, dass die Beteiligung des Mannes nicht zwangsläufig notwendig war. Also viele alte Kulturen waren der Meinung, dass ein Kind geboren wird, wenn die Seele in den Körper der Mutter eintritt. Und diese Seelen, die können in Pflanzen sitzen, die können im Wasser sitzen, die können in Steinen sitzen, die warten einfach auf die Frau, die vorbeigeht. Oder die werden von der Familie gerufen, weil die wollen, dass irgendeine alte Verwandte wieder in der eigenen Familie inkarniert, solche Dinge. Also die Idee, dass der Mensch nicht stirbt, sondern immer wieder geboren wird und dass der Körper immer wieder so ein neues Kleid ist, es gehört auch zu diesem animistischen Denken, zu diesem schamanischen Denken. Das muss ich im Buch erklären, weil es die viele Eigenheiten der Eiszeitkunst erklären könnte.
Ja. Und also die Farben sind ja auch so schön, weil es ist alles so Ockerfarben und nicht so grell oder nicht diese Farben, die wir heute kennen. Und die Farbe Rot spielte auch eine Rolle. Also die Eiszeit wurde auch immer so als blau dargestellt. Es war gar nicht so, sondern vieles war rot.
Also die Eiszeit war wahrscheinlich eben kalt und deswegen wird sie so blau dargestellt. Die Menschen selber hatten eine große Vorliebe für roten Ocker. Also es gibt ja viele Farben, es gibt auch das Gelb und ein paar wenige Blautöne. Aber es gibt über einen Jahrhunderttausende fast, also ist schon bei den Neandertalern gab es eine Vorliebe für den roten Ocker. Es gibt viele ethnologische Beispiele, wo roter Ocker mit besonderen Kräften versehen, wo man denkt, der Ocker hat besondere Kräfte. Er hat ja auch physiologisch ein paar gute Wirkungen, aber man denkt, er steht auch in, man nimmt ihn symbolisch für Blut und er soll eben für das Leben stehen und für die Kraft. Und die Eiszeitleute haben gerne Dinge mit Ocker bemalt, mit Rot. Und ich nehme an, wenn es kalt ist, ist die rote Farbe besonders attraktiv. Aber diese Vorliebe für Rot hat sich bis in die Jungsteinzeit, also bis zum Beginn der Bronzezeit gehalten, dass die meisten Ritualgegenstände oder alles, was irgendwie mit kultischen Dingen zu tun hatte, war immer Ocker dabei. Bei Begräbnissen, die waren teilweise mit Ocker ganz dicht bedeckt. Man hat auch das Gefühl, dass auf Wunden Ocker gestreut wurde, wo Leute verwundet waren und dann gestorben sind. Also, dass man dachte, der hat eine Heilkraft. Also dieser rote Ocker war den Menschen sehr wichtig. Und bei der Kolorierung des Buches wollte ich auch dem Ocker eine gewisse Präsenz verleihen. Wenn man nun so Farben aus dem Kindermalkasten verwendet, die so eine sehr, diese chemische Grellheit besitzen, dann fällt der Ocker plötzlich ins Braune ab. durch den Kontrast mit diesen künstlichen Farben verliert er an Wirkmacht. Und deswegen haben wir versucht, einen abgedeckten Farbkreis zu finden, der dieses Ocker so leuchten lässt, wie wir vermuten, dass er für die Eiszeitmenschen geleuchtet hat.
Mhm. Ja, ich habe das Video gesehen auf deiner Website, wo ihr in eine Gegend gefahren seid, ich glaube in Frankreich.
Wir waren in den Pyrenäen.
Ja, ja, genau, wo die Farben auch sanfter sind. Mhm. Und das dann erforscht habt für die Farben des Comics. Ne?
Also wir haben uns für zwei Monate in den Corbière eingemietet und dort im Herbst gewohnt, während wir den Farbkreis erarbeitet haben und haben dann aber auch immer Exkursionen gemacht zu ein paar von diesen Höhlen in Südfrankreich. Ist so ein Zentrum der Eiszeitkunst. Da gibt es auch die Höhle von Chauvet zum Beispiel oder Niot.
Und ihr habt auch ein bisschen wie damals so eng zusammengewohnt in einer kleinen Gemeinschaft.
Ja, das stimmt. Wir waren eine sehr fröhliche kleine Gemeinschaft. Das war eine grandios schöne Zeit.
Ja. Ja, das Gefühl hat man auch, wenn man das Video schaut, dass ihr viel Spaß hattet. Ja. Und wurden an vielen Plätzen in der Nähe von Wasser auch Figuren gefunden. Oder bei Feuerstellen. Was hat das für eine Bedeutung? Das ist natürlich auch das Schamanische, weil das Feuer und das Wasser eine Bedeutung haben.
Also die Archäologen sagen, wenn Kunstwerke an Orten gefunden werden, die ein Portal sind in den schamanischen Weltvorstellungen, dann kann man auch annehmen, dass diese Figur in einem solchen Ritual verwendet wurde. Also es gibt so Bärenfiguren, die wurden in Kaminen gefunden, also oder in Herden, also Feuerstellen. Und Feuer ist auch eine Vermittlerin zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Deswegen wird auch ganz oft etwas verbrannt, um sie ins Jenseits zu schicken. Die Vorstellung ist, dass der im Diesseits verbrannte Gegenstand im Jenseits wieder voll aufsteht und ganz, also im Jenseits passiert das Gegenteil von dem, was man hier macht. Wenn man hier etwas kaputt macht, dann ist es im Jenseits wieder ganz. Und das ist der Grund, warum so viele Artefakte zerbrochen in die Erde gelegt werden. Also ganz viele Kunstwerke wurden absichtlich zerbrochen und dann deponiert.
Ja.
Frauenfiguren zum Beispiel. Und man nimmt an, dass dieses Zerbrechen oder dass man auch, man kann es eben auch in späteren Kulturen feststellen, dass es der Lebenszyklus eines Objektes ist beendet und es wird ins Jenseits geschickt.
Ja, und es gibt ja also spätestens seit der Pandemie wieder so einen Trend, also sich mit den Rauhnächten zum Beispiel zu beschäftigen oder mit alten keltischen Ritualen. Also ich habe das Gefühl, das ganze weibliche Wissen, das hängt ja auch damit zusammen, und das ganze sinnliche Wissen, also kommt aus allen Ecken wieder ins Licht. Also wie siehst du das?
Das ist eine Beobachtung, die man sowieso seit vielen Jahren machen kann, dass man versucht, nicht mehr so ignorant mit der Vergangenheit umzugehen, wie man eben im 19. Jahrhundert dachte, dass wir die Spitze der Gesellschaft, der Kulturentwicklung sind und alle anderen müssen es uns nachmachen. Wir haben ja mittlerweile verstanden, dass das einfach ein ignoranter Irrweg ist und dass wir sehr gut daran tun, auch zu schauen, was es sonst noch an funktionierenden Methoden des Zusammenlebens in der Weltgeschichte gab. Und es gab sehr viele Beispiele, über die gar nicht, also die auch über einen langen Zeitraum erfolgreicher waren.
Und was bedeutet denn Spiritualität für dich? Oder würdest du dich als einen spirituellen Menschen bezeichnen?
Ich bin aufgewachsen katholisch in einem kleinen Dorf und fand als Kind.
Ja, das erzählst du auch am Anfang des.
Fand als Kind die Religion ganz toll und ergreifend, aber die Religion hat halt bei uns dieses fantastische Bedürfnis erfüllt. Also die Geschichten wurden im Religionsunterricht erzählt. Da hat man auch über Ethik gesprochen oder über Philosophie. Deswegen hat mich das interessiert. Aber wenn man etwas älter wird und die Rolle der Frau in der christlichen Religion betrachtet, dann kann man doch ins Grübeln kommen. Und ich war als Jugendliche, 17-Jährige, war ich dann Punk und dann war ich, es war komplett unmöglich, dass ich weiterhin also es ist leider, also ich finde es gut zu verstehen, was als Historie, also ich mag jetzt, dass ich einen historischen Einblick habe in die Idee von Religionen, aber dieser kann ich leider nicht angehören. Und ansonsten habe ich ein, zwei Jahre atheistisch gelebt und muss auch sagen, das fand ich ganz schrecklich. Das fand ich furchtbar entmutigend und hoffnungslos. Das heißt, ich habe so eine so ein paar Privatvorstellungen, über die ich nicht öffentlich rede. Ich versuche, also das ist weniger Thema für mich. Es fällt mir sogar schwer, über diese ganzen mythischen Aspekte und über den Schamanismus zu reden, weil ich versuche zu vermitteln zwischen den beiden Welten. Ja. Aber ich würde mich, also ich habe keine Ambitionen, mich auf Geistreise zu begeben.
Ja, du bist wirklich sowas wie eine Vermittlerin zwischen den Welten. Also du bringst dieses alte Wissen wieder hier in die Jetztzeit auf die Erde.
Genau, also was ich mache, ist, ich lese sehr viel und ich versuche, ein tiefes Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln und das dann zusammen zu vermassen und fassen und zu vermitteln, ja. Mhm.
Ja.
Diese ganze Schamanismusgeschichte ist wichtig, weil es eben, also ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil es die Kunst der Eiszeit einfach viel besser erklärt und weil es ganz viele Texte gibt mittlerweile, die das sehr anschaulich zusammenbringen.
Ja. Ja, in dem letzten Kapitel des zweiten Comics über die Schamaninnen, das Kapitel heißt Trost. Und das fand ich total berührend, wie der schwarze Rabe da auftaucht und dieser traurigen Frau sagt, dass andere Zeiten kommen und die Eiszeit und eine wärmere Zeit und dass es Mammute auch gibt, wo sie Fleisch findet und dass sie genießen soll, was sie jetzt hat. Und auch dann die Bilder von den Landschaften und dann zurückgeführt ins Jetzt. Und du erzählst auch ein persönliches Erlebnis, das dir in der Trauer Trost schenkte. Welche Bedeutung hat für dich der Trost im Blick auf die gesamte Geschichte der Frauen und die Verleugnung von dem ganzen Wissen, von dem du in dem Comic erzählst?
Als Frau empfindet man ja Wut, wenn man an Menschheitsgeschichte denkt. Ne? Also man ist unglaublich wütend, weil es ist eine lange Folge von Zumutungen, die man sich da stellen muss. Ich hoffe, dass mein Buch den Frauen Trost gibt, dass das tatsächlich nur aus unserer Perspektive so aussieht, als wäre es so, weil wir die letzten Jahrzehnte, Jahrtausende viel deutlicher wahrnehmen als das, was davor war. Aber insgesamt scheint die Zeit, in der wir empathisch und sozial miteinander umgingen und kooperativ, sehr viel länger gewesen zu sein als dieser kurze Phase des Turbo-Patriarchats.
Ja.
Also wir können es überwinden und auch das Turbopatriarchat funktioniert, weil es von vielen Kooperationsprozessen getragen wird, die unterschwellig immer noch weiterlaufen.
Ja, aber zu wissen, dass die andere Zeit viel, viel länger andauerte. Also ich finde, den ganzen Comic zu lesen ist ein Trost. Und wie ich schon gesagt habe, wie Balsam für die Seele, weil es so diese wahre Welt ist, auch der Frauen.
Ja, das freut mich sehr. Ich habe versucht, vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich aufgewachsen bin auf dem Land mit einem sehr weiblich geprägten Umfeld. Also ich habe zwei Schwestern und meine Mutter war eine starke Persönlichkeit. Der Vater war einfach freundlich, das war ein netter Mann, der ist ab und zu, also der hat mit uns gespielt. Hat nicht weiter gestört. Das heißt, ich habe nie in meiner Kindheit auch nur eine Vorstellung dafür entwickelt, dass Frauen weniger könnten oder weniger wert waren, weil in den 70er Jahren hat man ja auch gesagt, wir hatten es zwar schwer als Mutter und Großmutter, aber ihr Kinder werdet machen können, was auch Männer können. Für euch ist das dann nicht mehr wichtig, ob ihr weiblich seid oder männlich, weil wir sind jetzt in der Zukunft, wir sind emanzipiert. Das heißt, ich hatte das Gefühl, die Vorstellung, also all diese abwertenden Urteile über, wie Frauen sich zu verhalten haben, die sind bei mir einfach nicht gelandet. Und deswegen kann ich mir auch vollkommen selbstverständlich eine Zeit vorstellen, in der Frauen sich nicht gebückt haben und gesagt haben, bitte sag mir, was ich zu tun habe oder immer warten, dass jemand anders etwas für sie tut. Nein, ich erlebe ja Frauen im Gegenteil als unglaublich kompetent und zuverlässig. Mhm. Also ich bin ein großer Fan.
Ich auch.
Das war natürlich auch ein Grund, das zu zeichnen, weil mich dieses Wissen auch immer so ermutigt hat. Ne? Also ich recherchiere zu dem Thema seit 30 Jahren, weil es mich interessiert. Und so kam eben mit der Zeit so ein gewisser Überblick zustande, auch über die verschiedenen Neuigkeiten in der Forschung. Da wurden immer wieder ständig neue Dinge entdeckt. DNA-Analyse hat uns sehr geholfen, weil dann ganz viele Biase aufgeklärt wurden, also was Migrationsrouten betrifft oder Hautfarbe zum Beispiel oder eben auch, dass manche Skelette, die man als männlich einstufte, dann sind das Frauen, obwohl sie Waffen tragen oder prächtig geschmückt sind.
Mhm. Ja, da steckt so viel drin, das ist Jahrzehnte Wissen. Genau, was du dir angeeignet hast über Jahrzehnte, was man nicht so irgendwie in einem Jahr mal macht.
Ja, ja. Und das habe ich immer so für mich selbst behalten, weil immer, wenn ich dann angefangen habe, mit Leuten drüber zu reden, dann, wenn es Männer waren, dann haben sie angefangen, mir zu erzählen, was sie über die Vergangenheit wissen. Was meistens weniger war oder irgendwelche blöden Klischees. Und dann kamen auch ganz schnell die Aliens. Das heißt, ich habe eigentlich nicht wirklich viel über das Thema geredet, manchmal, wenn ich Archäologen getroffen habe, ja. Aber es war ein schön, sich zu vertiefen in das Thema und es sozusagen für andere fassbar zu machen. Mhm. Ja.
Und an welchem Punkt wusstest du, dass ein Comic daraus wird? Oder wann hast du konkret damit angefangen, daran zu arbeiten?
Seit ich angefangen habe, an dem Thema zu arbeiten, also mich für das Thema zu interessieren, habe ich oft gedacht, ach, das wäre mal interessant, einen historischen Comic zur Eiszeit zu machen. Und dann habe ich mir verschiedenste Formate überlegt, teilweise Fiktion oder was auch immer. Und ich hatte aber vorher noch ein paar andere Projekte zu erledigen, die ich jetzt alle abgearbeitet habe. Und 2019 war dann der Moment, wo ich gedacht habe, oder wo auch mein Partner mir zugeredet hat, jetzt ist die Zeit reif, fang jetzt mit diesem Projekt an. Also ich habe einfach gedacht, jetzt versuche ich das mal, weil ich einen Job an der Hochschule habe und bereits erfolgreich Bücher publiziert habe, hatte ich auch keinen Erfolgsdruck und konnte mich dann so einem größenwahnsinnigen Projekt widmen. Ich habe ganz lange gearbeitet, ohne es einem Verlag zu zeigen, weil ich einfach das machen wollte und nicht den Druck eines Abgabetermins oder jemand, der mir reinredet, im Rücken haben wollte. Ich dachte, wenn ich über das Thema gelesen habe, dann waren das meistens Bücher oder Dokumentationen und ich hatte den Eindruck, dass als Comiczeichnerin habe ich das Werkzeug, bestimmte Inhalte im Text, im Bild anschaulicher machen zu können, also weil das parallel Text und Bild geführt wird im Comic, ne? Ein bisschen wie im Film, nur dass die LeserInnen ihre eigene Zeit einbringen, also die können das in ihrem Tempo lesen, es läuft nicht so schnell ab, oder sie können auch schneller lesen. Jedenfalls gerade die Bildwelten, die oft, wo natürliche Erscheinungen in Symbolen enden oder Ich glaube, man kann ganz viel vermitteln, sublim, indem man das visuell zeigt zum Text. Dadurch ist es viel leichter zu verstehen, sich einzufühlen in diese sehr weit zurückliegende Vergangenheit.
Ja, also ich finde es genial, diese Kombination, das als Comic zu erzählen. Und genau, ich habe mich weder so für Geschichte interessiert, noch habe ich Comics gelesen. Und jetzt ist das in beidem vereint und ich habe einen Zugang zu beidem bekommen. Also, ja.
Es freut mich irrsinnig, dass so ein Feedback kommt. Das finde ich fantastisch.
Ja, gibt es noch etwas, was wir vergessen haben oder noch etwas, einen Irrglauben, den du aufgedeckt hast, den wir noch nicht erwähnt haben?
Also ich gehe davon aus, dass diese Frauenfiguren, diese Eiszeitstatuen keine pornografischen Spielzeuge von Männern waren. Ich denke, das waren Werkzeuge von Frauen und ich nehme an, dass das Frauen waren, die mit der Heilkunde zu tun haben. Also das ist die These, die ich im Buch vertrete. Ich erwähne auch die anderen Interpretationen, die andere Archäologen haben, aber das ist die These, die ich am deutlichsten propagiere. Ja.
Und die Farbe Rot, also meinst du, dass die Frauen damals auch mit ihrem Periodenblut zum Beispiel, dass sie das genutzt haben?
Genau, also die Farbe, diese Idee, dass rote Farbe kraftvoll ist und dass das Blut kraftvoll ist, es gibt ganz viele Gemeinschaften, wo das Menstruationsblut als besonders kraftvoll betrachtet wird. Und wenn man sich die Hysterie anschaut, mit der auf Menstruation reagiert wird, hat man das Gefühl, dass auch hier bei uns noch ein gewisses magisches Denken vorherrscht. In Bezug auf Menstruation. Ich mag jedenfalls diese Vorstellung, dass, also Schamaninnen erzählen, also sibirische Schamaninnen erzählen, dass sie in der Zeit der Periode noch kraftvoller sind und noch stärker. Mhm. Also der Gegenteil von dem, was wir hören, dass wir während der Menstruation krank sind und schwächer und emotional anfällig und überhaupt. Also trotz Periodenschmerzen scheint es uns eine, man kann es auch als Zeit der Regeneration betrachten und der, man kann die Dinge einfach vollkommen anders sehen, als wir es tun. Und ich persönlich glaube, ich meine, das ist eine Binsenweisheit, dass ein positives Körpergefühl für ein besseres und gesunderes Selbstwertgefühl sorgt. Und Frauen wird auf vielen Ebenen alles Mögliche zugemutet. Also wir sollen ganz viele Dinge, wir sollen uns schämen für ganz viele Dinge, also eben für die Menstruation, dafür, dass wir Falten kriegen, dafür, dass wir dick sind. Ach, egal, was auch immer. Tu was dagegen oder du bist charakterlos. Also das ist einem, das als Charakterschwäche angekreidet wird, wenn man zum Beispiel Falten kriegt. So. Ist ja heutzutage nicht mehr nötig. Man kann auch anders.
Ja, und also das Periodenblut, ich hatte immer in meinem Leben das Gefühl, dass die Zeit der Periode so eine super kraftvoll ist. Das verbindet einen mit der Erde, mit der Natur. Und aber nur, weil wir funktionieren müssen und in so einer absurden Welt leben, wo man sich eben dann nicht mit der Natur verbinden kann, sondern irgendwie funktionieren soll. Deswegen ist es so eine schwierige Zeit, glaube ich.
Ja, weil das ignoriert wird, dass man das auch, dass man sich dem auch hingeben kann, dem guten Gefühl, ha, jetzt blute ich, jetzt reinige ich mich.
Aber auch die Vorstellung, dass das reinigend ist oder da was ausgeschüttet wird, da gibt es auch neueste Studien, die sagen, dass da super viele Vitamine in dem Blut sind. Und es gibt Frauen, die sich das als Gesichtsmaske auftragen. Und weil es sehr, sehr, also weil da ganz viel drinsteckt.
Waren da nicht auch Stammzellen drinnen?
Ja, genau.
Also insofern haben die indigenen Völker da absolut recht, die das Menstruationsblut als Medizin aufbewahren.
Ja. Und auch, ja, es passt jetzt zu der Farbe Rot, die überall war.
Ja, also das sind alles diese vielen Aspekte, wo wir Frauen, also ich freue mich sehr, über diese Art von Irrtümern aufklären zu dürfen.
Ja, und es steckt so unglaublich viel drin, also in diesen beiden Comicbänden. Man kann da jahrelang, glaube ich, dran lesen und immer wieder entdeckt man was Neues wahrscheinlich.
Das finde ich schön. Ja. Für mich ist es einfach ganz viele Themen, die verbunden werden müssen. Und jedes Thema kann man könnte bei jedem einzelnen Thema in dem Buch noch ein weiteres Kaninchenloch hinunter verschwinden. Also man kann überall sich weiterlesen. Also es gibt unglaublich viele Abzweigungen, über die man auch noch weiter nachdenken könnte. Es ist ein sehr weites Thema.
Und ein wichtiger Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass da total viel Humor drin steckt. Also man spürt auf jeden Fall, dass du einen Sinn für Humor hast und dass es auch lustig ist.
Also es freut mich, wenn es gelungen ist, ab und zu lustig zu sein, weil es ist, ich wollte jetzt nicht ein lustiges Buch schreiben. Es gibt im Comic ja auch diese satirischen, historischen Bücher. Und wenn man immer eine Pointe liefern muss auf jeder Seite, dann verliert man an Inhalt. Also es gibt ab und zu mal ein paar Pointen. Wenn sie sich angeboten haben, dann habe ich sie mitgenommen. Aber ich wollte nicht danach suchen, weil das wäre für den Inhalt schädlich. Also manchmal sind das einfach wissenschaftliche Aspekte, wo es spannend ist, das, sich damit zu beschäftigen. Und
ja. Nee, also genau, es ist auch ein super ernstes und ernstzunehmendes Buch. Aber ja, dieser feine Sinn für Humor dazwischen, das finde ich auch toll. Ja, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ah, ich danke für die Anfrage. Ich danke für das Interesse. Ich danke für das wahnsinnig tolle Feedback, das mich sehr, sehr freut. Also ich bin immer wieder, ich bin unglaublich entzückt und ergriffen, wie gut die Menschen, das Publikum, das Buch aufnehmen. Ich hatte wirklich gefürchtet, dass es den Leuten zu kompliziert ist oder zu was auch immer. Zu abwegig.
So gut zugänglich. Und kriegst du Feedback von Frauen und auch von Männern?
Ja, also von beiden gibt es eigentlich keine. Ich merke bei den Lesungen natürlich, dass mehr Frauen dabei sind. Und diese Art der Ermutigung spüre ich dann beim Signieren. So viele Frauen schauen mich so glücklich an. Das ist Wahnsinn. Das ist ein sehr beglückendes Gefühl, muss ich zugeben.
Weil man das Gefühl hat, da kann man eintauchen in diese Welt, die man verloren hat als Frau oder die so unsichtbar ist und so oft verleugnet wurde, die ganze Zeit, immer noch, immer wieder.
Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Erzählung auch publik wird. Also wie gesagt, ich bin nicht die Einzige. Es gibt viele Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch Männer und auch Bücher, die andere Seite hat halt schon sehr viel mehr Regalmeter produziert als wir. Wir müssen nachziehen.